Romantik und Revolution. Der Podcast des Heinrich-Heine-Instituts und des Schumann-Hauses. Folge 8. Künstlerinnenfreundschaft neu entdecken. Therese Leupold und Clara Schumann. Dr. Sabine Brenner-Wilczek im Gespräch mit Tobias Koch und Martin Wilhelms.
Therese Leupold und Clara Schumann stehen heute im Mittelpunkt unseres Podcasts und wir gehen tatsächlich gemeinschaftlich auf Entdeckungsreise. Auf Entdeckungsreise musikalisch gesehen mit 4 Neueinspielungen, die extra für diesen Podcast hergestellt worden sind, aber auch auf Entdeckungsreise in archivischer Hinsicht. Im Düsseldorfer Schumann-Haus sind gerade jetzt Originale zu sehen, die vorher noch niemand sehen konnte, von Therese Leupold, aber auch von Clara Schumann. Und natürlich gehen wir auch der Frage nach, wer die Klavierschülerin von Clara Schumann, Therese Leupold, überhaupt biografisch war. Also eine ganz große Bandbreite an Fragen, die sich in mir auftun und viel Neugier, die ich habe. Insofern freue ich mich sehr, dass ich heute im Podcast gleich 2 Gesprächspartner habe. Einerseits natürlich Tobias Koch, den Pianisten und frisch gebackenen Professor an der Robert-Schumann-Hochschule. Ganz herzlich willkommen, lieber Herr Koch.
Vielen Dank. Hallo.
Ich darf Sie, glaube ich, mit Fug und Recht als Experten für Clara Schumann und Robert Schumann benennen. Sie haben viel von den beiden schon eingespielt. Und ich glaube, auch Felix Mendelssohn-Bartholdy zählt zu Ihren Vorlieben. Ist das richtig?
Ja, ganz allgemein. Also die, sagen wir mal, in diesem Zusammenhang, die Düsseldorfer Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, die ja sehr reich ist, die lag mir immer einfach auch aus lokalen Gründen am Herzen. Aber ich sehe mich eigentlich nicht als Experten, sondern eher, wie Sie das eben so schön gesagt haben, als Entdeckungsreisenden im Land der Musik. Und das war wirklich ein ganz tolles Projekt, was wir gemacht haben und wo wir jetzt noch dabei sind. Eben so wirklich diese Neuentdeckung, das ist ja das, was man sich als Interpret, als Ausführender immer wünscht. Also neue Pfade, neue Richtungen einzuschlagen und neue Dinge, unerhörte Musik zu entdecken.
Das Unerhörte hörbar machen, das ist sicherlich auch einer der Dinge, die wir für den Podcast uns vorgenommen haben. Ich darf in Ihrem Portfolio noch etwas ergänzen, auch wenn es schon eine Weile her ist. Sie sind auch Förderpreisträger der Landeshauptstadt Düsseldorf gewesen. Und lieber Herr Koch, deshalb ist auch dieses Projekt angestrebt worden, denn es ist ja gefördert worden durch das Kulturamt Düsseldorf, denn es ist ein Projekt, in dem es um Artists, also KünstlerInnen geht, die in Archives, also Archive gehen und das lebendige Archiv hier noch einmal entdecken lassen. Und insofern hat auch ein Archivkollege dieses Projekt mitbetreut. Ich darf ganz herzlich im Podcast auch Martin Wilhelms, den Archivar der Handschriftenabteilung 1 des Heinrich-Heine-Instituts, begrüßen und die Frage anschließen, lieber Herr Wilhelms: Was befindet sich denn überhaupt in der Handschriftenabteilung 1, ganz grundsätzlich gesprochen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, in der Handschriftenabteilung 1 beherbergen wir neben ungefähr 2 Dritteln der bekannten Handschriften von Heinrich Heine ja eine umfassende Sammlung zu Clara und Robert Schumann, die beinahe 1000 Objekte umfasst und ja auch peu à peu im Schumann-Haus, das schräg gegenüber vom Heine-Institut gelegen ist, ausgestellt werden. Und darüber hinaus gibt es diverse Autographensammlungen, Bestände und Konvolute zur Autorin, Autoren des Vormärz. Und um den Punkt von Herrn Koch aufzugreifen, als Entdeckungsreisender, da gehe ich sehr, sehr gerne mit. Denn es existiert ja ein sehr hartnäckiges Klischee, dass Archive ja Bestände gar nicht so gerne zugänglich machen möchten oder Inhalte an die Öffentlichkeit tragen wollen. Und dieser Podcast ist da, glaube ich, ein beredtes Beispiel, dass dem nicht so ist. Und daher war es eine große Freude, dieses Projekt ja auch mitbetreuen zu dürfen, um auch neben der berühmten und sehr gut erforschten Persönlichkeit Clara Schumann auch Therese Leupold verstärkt in den Fokus zu rücken.
Damit wir jetzt an dem Punkt hier ankommen, müssen wir noch einen kleinen Schritt zurückgehen und rückwärts blicken. Denn 2022 konnte das Heinrich-Heine-Institut, also noch vor Eröffnung des Schumann-Hauses, einen wunderbaren Bestand übernehmen von Therese Leupold und deren Nachfahren. Lieber Herr Wilms, was ist das denn für ein Bestand? Was verbirgt sich da hinter dem, was wir jetzt zu enträtseln versuchen werden?
Ja, Archivaren und Archivare drücken sich ja gerne in Fachtermini aus. Bei dem Leupold-Bestand handelt es sich demnach um ein Krypto- oder Splitternachlass. Das besagt Folgendes, dass auf gar keinen Fall der komplette handschriftliche Nachlass überliefert ist. Darauf kommen wir ja noch zu sprechen, dass Therese Leupold ja ein unstetes Leben in Bezug auf ihre Wohnorte geführt hat, in den Vereinigten Staaten, in London gelebt hat und da womöglich gar nicht ihre handschriftlichen Materialien immer so mit sich tragen konnte. Um auf den Bestand an sich zu kommen, es gibt ja ein ganz besonderes Album, was auch im Mittelpunkt sozusagen des Projektes stand. Es gibt zahlreiche Programmzettel, es gibt Briefe an ihren Sohn in größerer Zahl, aber auch, was uns besonders freut, auch zahlreiche Fotografien. Und da auch eine, so viel kann man ja schon vorwegnehmen, eine ganz besondere Abbildung auch von Clara Schumann.
Ja, ich möchte noch mal zum zentralen Objekt kommen, nämlich dem Album von Therese Leupold. Ich würde fast sagen, ein Freundschaftsalbum. Lieber Herr Koch, Sie konnten da ja auch eine Handschrift von Clara Schumann entdecken. Wie empfinden Sie den Freundschaftskult der damaligen Zeit und wie fanden Sie Ihre Entdeckung im Album, dass da plötzlich Clara Schumann auftauchte?
Naja, es ist natürlich wunderbar, wenn man so ein tolles persönliches Zeugnis hat, was ja eben dieses Freundschaftsalbum ist. Das ist so wie ein Poesiealbum. Ich habe mich hinten angewurzelt, dass niemand aus dem Album purzelt. Hat man da früher reingeschrieben und natürlich haben Clara und Robert Schumann und viele andere da sehr ernstzunehmende Zeugnisse hinterlassen. Also ich habe mir die Archivhandschuhe übergestreift und durfte ganz vorsichtig durch dieses Album blättern. Das ist natürlich ein ganz toller Moment, weil es ist so ein bisschen Nostalgie dabei. Es ist so wie die Mappe des Urgroßvaters, die man durchblättert. Und man kommt dadurch eben durch diese handschriftlichen Zeugnisse, kommt man natürlich der Person oder den Personen ganz nahe. Und das war sinnbildlich eigentlich für den Zugang, den wir tatsächlich dann gefunden haben zu Frau Leupold, von der wir wirklich wenig wussten und wo sich so peu à peu beim Blättern durch das Album und durch diese ganzen Zeugnisse sich ein Bild so langsam ergab, was natürlich vor allem auch dadurch entsteht, dass man selber was dazu beiträgt. Und dafür sind diese Zeugnisse, diese archivarischen Zeugnisse natürlich ganz großartig, weil sie regen eben die eigene Fantasie an. Sie sind lebendig.
Ja, da würde man doch am liebsten gleich noch mit ins Album schreiben, was wir uns natürlich alle streng versagt haben. Clara Schumann war ja die Klavierlehrerin von Therese Leupold und sie hat ins Album Sie liebten sich beide natürlich eine Vertonung Heines, Opus 13, hier mit eingeschrieben. Herr Koch, Sie haben das entsprechend auch noch einmal neu eingespielt. Vielleicht mögen Sie ein bisschen etwas zu Ihrer Partnerin bei der Einspielung und dem ja einfach neu erarbeiten dieses Stückes vielleicht uns einmal noch verraten.
Ja, wir hören diese Lieder gleich eingesungen von Kim Hanna Holtappels, einer Studierenden der Robert-Schumann-Hochschule, einer jungen Studierenden aus der Klasse von Professor Janot. Das war uns ganz wichtig, dass wir wirklich da auch die nächste Generation sozusagen mitnehmen. Und das haben wir vor ein paar Wochen, haben wir still und abgeschieden bei uns im Konzertsaal eingespielt, uns da rein, kann man sagen, versenkt in diese besondere Atmosphäre. Zum einen natürlich Clara Schumann, Heinrich Heine, Sie liebten sich beide, das ist ja auch ein Lied, was nicht ganz ohne Konflikte ist und wie immer sehr, sehr doppelbödig und man weiß selber nicht so genau, wie ernst, wie tragisch ist das. Das, finde ich, hat Frau Holtappels wunderbar getroffen. Dann ein spätes Lied von Robert Schumann und dann eben die beiden Lieder von Frau Leupold, die Welterst-Einspielung sind und auf die wir sicher später noch kommen.
Ja, und jetzt hören wir erstmal, sie liebten sich beide. Wir hörten hier also eine Vertonung Clara Schumanns von einem Heine-Text. Auch sonst hat sich Clara Schumann ja mit unserem Hausdichter und Lieblingsdichter sehr intensiv auseinandergesetzt. Unter anderem hat sie ja auch die Lorelei in Musik vertont. Lieber Herr Wilms, in unserer Handschriftenabteilung gibt es doch auch sehr viele Vertonungen von Heine-Texten. Vielleicht können Sie uns da noch einen kleinen Einblick gewähren.
Ja, das ist absolut richtig. Heine, falls das einige Zuhörerinnen oder Zuhörer noch nicht wissen, gehört ja mit Abstand zu den meistvertonten Dichtern deutscher Sprache. Und da gibt's in der Handschriftenabteilung Bein, wie Sie schon erwähnten, die Lorelei und nun auch mit diesem Widmungslied von Clara Schumann zwei bedeutende Beispiele, aber auch darüber hinaus zahlreiche Anknüpfungspunkte, wo auch Interessierte selbstverständlich auch jederzeit die Möglichkeit haben, das sei auch nochmal herausgestellt, dort auch vor Ort in Düsseldorf, dort auch genauere Einblicke zu nehmen.
Ich würde ja die kecke These wagen, dass Heinrich Heine der musikalischste aller Autoren ist und Clara und Robert Schumann sicherlich die poetischsten Musiker sind. Denn Robert Schumann beispielsweise hat ja sogar seine Spielanweisungen an die Musiker mit ganz neuen deutschsprachigen Titeln überschrieben. Zum Beispiel dem Sinne des Gedichts nach oder mit großem Eifer oder mit Feuer. Also ganz wunderbare Bezeichnung. Wie würden Sie, lieber Herr Koch, die poetische Kraft von Clara und Robert Schumann einmal einordnen?
Naja, an Heinrich Heine, wie Sie gesagt haben, führt natürlich musikalisch überhaupt kein Weg vorbei. Die Sprache ist, wie Sie sagen, so musikalisch, dass die Wörter, die können singen, die Wörter, die können klingen, die können tanzen, möchte ich sagen. Also alles, was für Musik, für lebendigen Klang wichtig ist, das ist in der Musik. Und ich kenne auch keinen Musiker, keine Musikerin, die da nicht von angesprochen ist. Oder wenn wir darüber sprechen, es kommen sofort die Bilder, wie wir gerade in dem Lied gehört haben, dieser tragische Unterton. Sie waren längst gestorben und wussten es selber kaum. Das ist für mich so dieser typische Heine, der auch so verschiedene Tempi in der Sprache hat, verschiedene Zeitausgestaltungen. Und dass das natürlich bei Robert und bei Clara Schumann großen Widerhall gefunden hat, das war ganz klar. Das lag natürlich in der Luft, das lag in der Zeit, das war das Aktuellste, was es gab. Und es war klar, das war auch mit das Beste. Und das mussten sie einfach machen, weil ihre Antennen, ihre künstlerischen Antennen eben so fein justiert waren. Sie sind sich ja auch begegnet, Clara Schumann und Heine in Paris haben sie sich getroffen. Und es gab also viele, viele Verbindungen da.
Also die biografischen Verbindungen von Heine zu Robert Schumann waren eher mit einem Treffen in München, nennen wir es einmal vorsichtig, übersichtlich. Aber natürlich alleine das Liederjahr zeugt natürlich auch bei Robert Schumann von einer intensiven Beschäftigung mit Heinrich Heine. Was mich sehr intensiv selbst anspricht im Kontext von Clara Schumann, ist, dass im Schumann-Haus auf der Bilkerstraße, der Straße der Romantik und Revolution in Düsseldorf, Clara Schumann endlich wieder ein eigenes Musikzimmer hatte und dort spielen konnte, aber auch ihre Musikschülerinnen empfangen konnte und auch wieder komponiert hat. Es sind ja nicht so viele Opuszahlen von Clara Schumann, aber ich glaube, diese Facette ihrer eigenen künstlerischen Luft konnte sie dort Gott sei Dank wieder ummünzen, würde ich fast einmal sagen. Wie empfinden Sie, lieber Herr Koch, der durch die Bilkerstraße wandelte und ja sich das Museum auch angesehen hat, denn heutzutage so die inspirierende Luft auf der Bilkerstraße?
Naja, man geht so durch die Straße und bei mir ist es eigentlich so, ich stelle mir dann vor, wie das wäre, wenn Robert und Clara da jetzt aus dem Haus kommen würden, wie sie auch damit umgehen würden. Also mit dieser Zeitverschiebung. Wir leben ja in einer völlig anderen Zeit, haben auch ehrlicherweise, muss man sagen, ein völlig anderes Verständnis von Texten, als wie es das unsere Vorfahren hatten. Das ist ganz normal. Das liest jeder auf seine Art. Jede Generation interpretiert das irgendwie auch neu. Und ich denke, sie würden sich sehr freuen, denn es liegt in der Straße der Romantik und Revolution, da liegt wirklich viel Künstlerisches in der Luft. Da sind die Galerien, da sind Museen, das wunderbare Schumann-Haus, was jetzt auch wirklich so lebendig ist, weil es auch so schön klingt von innen. Also man kann sich so viel anhören, das finde ich so ganz wichtig. Um die Ecke gab es früher auf der Hochstraße, gab es übrigens auch noch ein großes Klaviergeschäft eines Düsseldorfer Klavierfabrikanten Klemms. Da gibt es auch Instrumente im Schumann-Haus und im Heine-Institut. Also da lag wirklich einiges in der Luft und es liegt noch immer. Das ist gut, dass das so ist.
Das freut mich sehr zu hören und bestätigt natürlich auch durchaus unseren Eindruck. Einmal zurückgeschaut auf das archivarische Moment, denn dieses Poesiealbum ist natürlich reichhaltig. Herr Wims, was findet man denn sonst so, wenn man mal umblättert? Welche besonderen Eintragungen konnten Sie hier entdecken?
Ja, im wahrsten Sinne ist Umblättern da ein treffendes Stichwort, denn das sind ja jeweils Widmungslieder auf einem Doppelblatt. Und wenn man die Widmung von Clara Schumann vor sich hat und dann einfach die Seite umschlägt mit einem Abstand von wenigen Tagen, hat sich dort auch Robert Schumann verewigt mit der handschriftlichen Komposition von Gebet aus den Gedichten Maria Stuart, Opus 135. Und wie Herr Koch schon anklingen ließ, das setzt natürlich viele Fantasien auch in Gang. Ist das jetzt womöglich sogar in der Wohnung in der Bilkerstraße eingetragen worden? Aber dieser Doppelfund auf wenigen Seiten, das ist natürlich wirklich eine absolute Rarität. Und ja, da sprechen Archivaren, Archivare gerne von einer Trovaglie, einem absolut bedeutenden Fund, wie man nicht alle Tage machen kann.
Was ich gerne noch anfügen würde, was mir so gut daran gefallen hat, ist diese unglaubliche Sorgfalt und die Schönheit dieser Handschriften. Also das gibt viele Widmungsexemplare auch von Robert und Clara, die sind so ein bisschen, das merkt man, das sieht man so etwas schneller geschrieben, aber die sind wirklich ganz kalligrafisch geradezu geschrieben. Ganz lange haben sie daran arbeiten müssen, denn ich habe selber mal Noten kopiert und ich weiß, wie lange sowas dauert. Also das hat man nicht mal eben so gemacht und das war ihnen offenbar sehr wichtig. Und auch deswegen sind das halt wirklich ganz besonders schöne und aussagekräftige Zeugnisse, die mir bis dahin auch nicht bekannt waren.
Ja, hier würde ich dann nochmal mit einem Fachterminus um die Ecke kommen, sozusagen. Da sprechen wir dann von einer Reinschrift. Also es sind keinerlei Korrekturen oder Ergänzungen enthalten. Und beide Widmungen sind dann auch herzlich ausgeführt. Ne? Da ist da von der Rede vom freundlichen Erinnern in freundlicher Erinnerung. Also es spricht dafür, dass da auch eine gewisse Zugetanheit einfach Bestand zwischen Clara und Robert Schumann und eben Therese Leupold.
Ich glaube, zu Hause hätte man nicht Reinschrift gesagt, so wie ich es jetzt als Archivarin sage, sondern tatsächlich eine Schönschrift. Und da hätte ich mir auch sehr viel Mühe gegeben, entsprechend in die Poesiealben hineinzuschreiben. Herr Wilms, verraten Sie uns vielleicht noch, auf wann die Einträge datiert sind?
Das ist einmal der 14. Mai 1853 im Fall von Clara Schumann. Und bei Robert Schumann, bei der Datierung, hat er dann die Feinheit der Schrift etwas vernachlässigt. Aber wir gehen davon aus, dass es sich da um den 20. Mai 1853 handelt. Also binnen 6 Tagen sind diese Eintragungen im persönlichen Album von Therese Leupold entstanden.
Also mir gefällt die Annahme, die auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass diese Eintragungen auf der Bilkerstraße gemacht wurden, sehr, sehr gut. Und ich muss auch sagen, 1853 war natürlich sowohl für Clara, aber auch für Robert Schumann ein unglaublich spannendes, musikalisch herausforderndes Jahr. Nämlich das war das Jahr des Niederrheinischen Musikfests. Da hat Robert Schumann dirigiert und sogar noch das Rheinweinlied nach einem Text von Matthias Claudius komponiert, das durchaus auch auf geteiltes Echo gestoßen ist. Aber diese niederrheinischen Musikfeste waren natürlich einfach ein ganz, ganz großes Ereignis. Und mit diesem Wissen im Hintergrund würde ich vorschlagen, dass wir uns jetzt Robert Schumanns Gebet Opus 135 widmen. Das Gebet, eine Vertonung nach dem Gedicht der Königin Maria Stuart, ist auch nicht ganz ohne große Gefühle, Dramatik. Lieber Herr Koch, mögen Sie noch etwas zu dieser Einspielung sagen, kommentieren, uns Einblicke geben?
Ja, es handelt sich dabei natürlich um den Teil eines Zykluses. Das heißt, Schumann hat mehrere Maria Stuart-Lieder vertont und diesen tragischen Unterton, den nimmt man natürlich auch in der Musik wahr. Also die Enge, das Eingesperrtsein, das Gefängnis. Maria Stuart, die ja da zwischen die Religionen im Prinzip auch geraten war, in einen großen Streit. Und da wirklich große Schwierigkeiten hatte. Natürlich denkt man im Hintergrund ein bisschen auch an die Situation von Robert Schumann in Düsseldorf, die ja auch nicht ganz einfach war. Es ist aber Spekulation natürlich, wie weit ihn das angesprochen hat. Was ich eher interessant finde, was mir auch erst jetzt bei dem Einstudieren dieses Liedes aufgefallen ist, ist tatsächlich, es wirkt so etwas spröde, musikalisch, melodisch, ganz anders als die Lieder von Frau Leupold, die wir gleich hören werden. Und diese Sprödigkeit ist eigentlich total genial, weil mir ist es ganz klar, dass sich Schumann mit der elisabethanischen Musiktradition, mit den Liedern, mit den Songs, also den englischen Liedern, auseinandergesetzt hat, die einer ähnlichen sprachlich orientierten Melodie folgen. Und auch hier wieder dieses unglaubliche Einfühlungsvermögen, dieses literarische Einfühlungsvermögen Schumanns in den Text. Großartig.
Ja, das kann ich wirklich nur unterstreichen. Ich mag auch sehr, wie er beispielsweise Schiller-Texte vertont hat. Er hat Heine wunderbar vertont, natürlich auch Goethe oder viele unbekanntere Autorinnen auch. Und insofern glaube ich, ist die Feinsinnigkeit Robert Schumanns zu Recht auch bei uns im Schumannhaus repräsentiert mit einer ganzen Abteilung zu ihm als literarischem Genie und mit sehr viel auch natürlich Musikalität umgesetzt, diese Gedichte meistens, aber auch andere Texte. Ich finde, das sind zwei Kompositionen, sowohl Sie liebten sich beide als auch das Gebet, die ein sehr würdiger Beitrag in einem Freundschaftsalbum sind.
Ja, sie sind natürlich gleichzeitig auch ein Abschluss, ganz klar. Also es sind die letzten Solo-Lieder, die Robert Schumann komponiert hat. Danach gibt's dann noch Kompositionen für Ensemble, für mehrere Stimmen. Übrigens, da war auch unsere Frau Leupold Mitglied eines sogenannten Singekränzchens, also wo die sich damit beschäftigt haben, eben mit diesem Ensemble-Singen. Aber tatsächlich sind diese Stuart-Lieder und gerade dieses letzte, das Gebet, sind natürlich auch irgendwie Zeugnisse des Abschiedes. Das muss man so sehen.
Jetzt ist Therese Leupold mit ihrem Singekränzchen ja schon angeklungen und wir haben über unser Gesprächchen die Spannung schon aufrechterhalten, wer sich denn nun hinter Therese Leupold verbirgt. Und daher die Frage an Sie, Herr Welms, wer war Therese Leupold und was haben Sie nach reichhaltigstem Quellenstudium über diese eher im Verschwommenen befindlichen Figur herausfinden können?
Also zu Beginn des Projektes haben Herr Koch und ich uns eigentlich angesehen und uns, ohne dass wir es ausgesprochen hätten, die Frage gestellt, wer ist oder wer war eigentlich Therese Leupold? Und wir haben da unsere Recherchefähigkeiten im besten Sinne gebündelt, haben über die Sammlung hinaus auch recherchiert. Im Stadtarchiv Düsseldorf gab es beispielsweise ein Bürgerbuch, was uns hilfreiche Informationen geliefert hat. Im Staatsarchiv Hamburg, in ihrer Geburtsstadt, war die Überlieferung nicht existent. Dazu muss man sagen, dass es 1842 einen riesigen Brand in Hamburg gegeben hat, wo es Hinweise gibt, dass auch die Geschäftsräume der Familie betroffen waren. Aber um auf den Punkt zu kommen, Therese Leupold wurde als Therese Mathilde Meyer 1823 eben in Hamburg geboren. Die Familie war im Elfenbeinhandel tätig, hat passenderweise nicht nur Billardbälle produziert, sondern auch Klaviaturen tatsächlich. Und was wir gesichert wissen, ist, dass sie 1841 geheiratet hat, mit 19 Jahren, einen Korrespondenten namens Wilhelm Leupold, mit dem sie kurz darauf in die Vereinigten Staaten übergesiedelt ist. Als sie 1851 in Düsseldorf ankam, war sie verwitwet. Es gibt in den Aufzeichnungen ihres Bruders, der sich auch mit Publikationen zur Meereskunde unter anderem präsentiert hat, dass sich ihr Mann das Leben genommen hat in der Zeit in den Vereinigten Staaten. Man könnte also sagen, dass ihr Eintreffen in Düsseldorf ja auch eine gewisse Neuausrichtung bedeutet hat. Und sie ist mit ihrem Sohn Hugo in der Hohe Straße eingezogen. Ja, man kann sagen, wirklich beinahe in direkter Nachbarschaft zum dann baldigen Domizil der Familie Schumann. Und ja, sie hat Klavierunterricht nachweislich bei Clara Schumann erhalten, hat, wie Herr Koch schon anmerkte, im Quartettkränzchen mindestens einmal sich auch sängerisch hervorgetan. Und dann ist der nächste sichere Punkt 1856 der Umzug nach London, wo sie einen Chor mitbegründet hat, die Westbourne Society, sich da ungemein engagiert hat, weit über 100 Mitglieder betreut und mit der Musik in Kontakt gebracht hat. Und dort hat sie nicht nur auch als Klavierlehrerin agiert, sondern auch zahlreiche Konzerte veranstaltet. Und dass diese Verbindung auch über den Düsseldorfer Zeitraum Bestand hatte, zeigt auch ein gemeinsamer Auftritt von Clara Schumann und Therese Leupold im Jahr 1865 eben in London im Umfeld dieser Westbourne Society. Und es gibt noch das als letzter Punkt, ja auch ein Nachweis, dass sich Clara Schumann auch gegenüber Joseph Joachim auch kontinuierlich für sie eingesetzt hat.
Also Clara Schumann nicht nur in der Rolle der Lehrerin, sondern auch in der Rolle der Unterstützerin und Fördererin. Therese Leupold, eine Facette können wir dank ihrer Recherchen hier auch noch hinzufügen, hat aber auch komponiert. Und insofern hören wir jetzt von Therese Leupold Parting Words. Wir hörten gerade eine Ersteinspielung oder, um es ein bisschen auf die Spitze zu treiben, eine Weltneueinspielung. Lieber Herr Koch, vielleicht mögen Sie uns hier nochmal musikalisch leiten durch Parting Words von Therese Leupold.
Naja, Sie haben es ja selber gehört. Es ist ein Lied. Es ist ein Lied mit einer wunderschönen Melodie. Es hat quasi Ohrwurmqualität. Und natürlich sind bei Liedern Melodien erstmal besonders wichtig, weil daran erkennt man sie natürlich. Also Melodien auf den Text gelegt oder der Text unter die Melodie, wie auch immer. Dieses diffizile Verhältnis von Wort und Musik sein mag. Das Schöne daran ist, es ist wirklich, wie gesagt, also es ist diese Ohrwurmqualität, ist gut gemacht. Es ist, sind wirklich, es ist sehr schön singbar. Es hat Höhepunkte, es geht rauf und runter. Also alles, wie man sich das vorstellt. Gute Musik in Anführungszeichen ist immer abwechslungsreiche Musik. Das ist wichtig, fantasievoll gemacht. Was ich sehr schön fand, wir hatten dann auch tatsächlich Kontakt zu den Nachfahren, lebenden Nachfahren von Frau Leupold. Und da kam auch zur Sprache natürlich, also dieser Vergleich von Liedern von Robert und Clara und Frau Leupold, da haben die natürlich gesagt, sie hatte nicht das Genie. Das brauchte sie auch gar nicht. Sie hat das auf ihre Art ganz wunderbar gemacht und man muss es einfach sagen, also ich kann da nur den Hut vorziehen, sie hat sich damit natürlich auch in gewisser Weise emanzipiert. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass eben die Musik und das Komponieren das eben auch ermöglicht hat, eben nach außen zu dringen und nicht nur pädagogisch irgendwie hinter verschlossenen Türen mit Schülern zu arbeiten und Schülerinnen.
Ja, Emanzipation ist auch ein wichtiger Hinweis. Was wir auch durch die intensiven Gespräche mit den Nachfahrenen wissen, die wir mit diesem Projekt wirklich ja im schönsten Sinne in Aufruhr versetzen konnten. Das war den Damen auch sehr wichtig zu sagen, dass sie trotz des wohlhabenden familiären Hintergrunds dann doch finanziell vor allen Dingen auf sich allein gestellt war. Bereits in der Zeit in den Vereinigten Staaten, aber dann auch in Düsseldorf und musste dort als alleinerziehende Mutter, wirklich später kam noch ein zweites Kind, Bertha, dazu, den Lebensunterhalt dann auch sichern.
Also ich denke, das ist auch ein hart umkämpftes Künstlerinnenleben gewesen. Vielleicht auch deshalb die Unterstützung von Clara Schumann, die auch diesen Unterstützungsaspekt befördern wollte und vielleicht auch gut nachvollziehen konnte, wie sehr da ihre Freundin und Klavierschülerin Therese Leupold auch zu kämpfen hatte. Das ist, denke ich, auch ganz wichtig. Mir scheint, dass Therese Leupold aber vor allen Dingen auch sehr sängerinnenfreundlich komponiert hat, um das nochmal brillieren zu lassen oder herauszustellen. Da wird doch wahrscheinlich auch ihre eigene Sängerinnenerfahrung entsprechend die Blaupause gegeben haben. Oder wie schätzen Sie das ein, Herr Koch?
Ja, wie gesagt, also das melodische Element ist besonders stark und besonders schön ausgeprägt. Die Klavierbegleitung ist nicht ganz so wichtig. Das wäre dann wieder was für Robert Schumann gewesen, der da eine zweite psychodramatische Ebene immer aufgemacht hat im Klavier. Das war ihr nicht so wichtig, der Frau Leupold. Das Verhältnis zu Clara und Therese, das kann man schwer einschätzen. Ich denke, es war so ein bisschen auch ein Geben und Nehmen. Also Clara hat mit Sicherheit, hat sich um alle ihre Schülerinnen, vor allem es waren ja Schülerinnen, sehr bemüht, hat die Karrieren begleitet, hat getan, was sie konnte, hat eben auch den berühmten Geiger und Dirigenten und Hochschulrektor Josef Joachim dann mit ihr zusammengebracht, der auch ungemein populär war in England und all diese Dinge. Also da kommt ganz viel zusammen und ich komme immer wieder zurück auf dieses tolle archivarische Material, was wir da haben. Da waren zum Beispiel auch ein ganzer Stapel Einladungen aus dem Buckingham Palace dabei.
Oh!
Konzerte bei der Queen.
Oh.
Und natürlich haben wir das mit der Lupe genauestens durchgesehen, haben die Speisefolgen, die auch drauf vermerkt waren, haben die uns vorgestellt. Leider ist Frau Leupold nicht selber aufgetreten, aber ganz offenbar war sie dort geladen und Gast und Gästin. Und das ist natürlich auch toll. Also wenn eben die Musik und die Pädagogik und die Beziehungen solche Türen öffnen, das war ja bei Clara Schumann auch nicht viel anders. Die bewegte sich ja auch mühelos in den höchsten Kreisen, die halt eben die Musik auch besonders schätzten und mochten und dafür was taten.
Ja, dann leider können wir die Einladung in den Buckingham Palace aus dem Archiv nicht nahtlos in die Jetztzeit überführen. Aber ich glaube, wir haben trotzdem sehr, sehr schöne Entdeckungen machen können. Eine weitere Entdeckung ist auch eine neue Kompositionsaufnahme, also wieder eine Neueinspielung, eine Ersteinspielung, eine Weltneueinspielung. Und zwar von Ethel. Und dieses Lied hören wir jetzt.
Thank you.
Lieber Herr Koch, vielleicht möchten Sie uns auch entführen in den musikalischen Kosmos von Ethel. Was war bei der Aufnahme für Sie und Ihre Sängerin so maßgeblich hier?
Was wir hören, ist ja eine englische, möchte ich sagen, Adaption eines der absolut meistvertonten Heine-Gedichte. Du bist wie eine Blume, so schön, so rein und hold. Ich schau dich an und Wehmut schleicht sich in mein Herz hinein und betend, dass Gott dich erhalte, so schön und rein und hold. So hört es auf. Das sind die letzten Worte, auch die letzten vertonten Worte auf Englisch natürlich. Hat das sehr schön umgesetzt, Frau Leupold, finde ich. Sehr, sehr leicht, sehr fließend. Und ohne viel Bodenhaftung, so wie das Gedicht auch sich irgendwie bewegt. Ich komme wieder zurück auf diese Musikalität von Heine, die halt auch da eben hier ganz klar in dem Lied drin ist. Hat unheimlich viel Spaß gemacht, war ganz schön. Auch auf so einer einfachen, nicht unkomplizierten, aber im besten Sinne möchte ich sagen naiven Musikanschauung.
Da wir so langsam aber sicher in die Abschlusskurve unseres Podcasts kommen, Herr Koch, ist Ihnen vielleicht auch etwas neben den musikalischen Fundstücken, Neueinspielungen, der biografischen Beschäftigung etwas Anekdotisches anheimgefallen, wo Sie sagen, das finden Sie noch irgendwie besonders über den Charakter von Therese Leupold?
Naja gut, als Niederrheiner ist das natürlich sozusagen die Bedingung, dass auch anekdotisches Eingang findet in die Recherche. Das war ja tatsächlich so, wie Herr Wilhelms gesagt hat. Also das Bild war recht nebulös, hat sich ein bisschen gelichtet, aber natürlich ist vieles nach wie vor völlig unklar. Deswegen diese eine Geschichte, die mir so gut gefallen hat, die mir in Erinnerung geblieben ist, ich versuche sie mal zusammenzufassen. Also wir sprachen darüber, dass Frau Leupold sich dann eben von ihrem Sohn Hugo begleiten ließ. Das war eine sehr enge Verbindung offenbar. Sie sind Jahr für Jahr dann, glaube ich, ab den 1860er Jahren nach Pontresina in die Schweiz, in diesen wunderbaren Ort im Engadin gereist. Und es wurde berichtet in den Zeugnissen aus der Familie, dass die Frau Leupold also ganz normal ins Hotel eincheckte, jedes Mal, und dann recht schnell sich aufmachte an eine besondere Wiese, einen besonderen Ort, etwas oberhalb des Hotels, sich da hinsetzte und einfach staunte und Tiefluft holte. Und wie wir alle, wenn wir da Urlaub machen, einfach das Panorama und überhaupt die ganze Luft irgendwie genoss. Das setzte sich so über die Jahre fort, wurde also zu einer Tradition, und eines Tages kam sie wieder dort an und ging dort hoch. Der Sohn war, sagte, ich komme ein bisschen später. Da saß sie dann oben, ging hoch auf die Wiese und sah plötzlich da, dass mitten auf der Wiese plötzlich ein Haus stand, ein kleines Holzhaus, ein Chalet, wie die Schweizer sagen. Und sie war völlig entsetzt. Ihr Sohn kam dann um die Ecke und sie sagte ihm nur, schau, schau, das ist ja, das war es jetzt, jetzt wohnen hier Leute, jetzt ist das mit unserer Wiese, mit meinem privaten Aussichtsfleck, ist es jetzt vorbei. Der Sohn guckt ihr tief in die Augen, greift in die Hosentasche, nimmt einen Schlüssel heraus und sagt, Mama, das ist der Schlüssel zu deinem Chalet. Und das ist so, finde ich, so eine rührende Geschichte, mitten aus dem Leben raus, also wie aus der Märchenstunde in Wirklichkeit, möchte ich sagen. Und die hat mir einfach unheimlich gut gefallen.
Das finde ich auch, das sagt sehr viel über die Beziehung von zwei Menschen aus. Wir haben ja auch den reichhaltigen Briefwechsel zwischen Therese Leupold und ihrem Sohn Hugo. Ich finde das auch ganz rührend und ich glaube, heimlich wünscht sich jeder von uns auch einmal so einen Chalet-Schlüssel zu bekommen. Und so erkannt zu werden, das finde ich unglaublich rührend. Herr Wilhelms, es gibt ja auch noch einen archivarischen Modus, in dem man auch mal etwas Neues finden möchte. Was waren hier bei dem Leupold-Bestand so Ihre Trüffel, die Sie erspüren konnten?
Ja, neben dem schon ausführlich behandelten Album war das eine Porträtfotografie, eine sogenannte Carte de Visite, die Herr Koch in einem ja umfangreichen, wohlgehüteten Fotoalbum Therese Leupolds entdeckte. Und ja, wir haben dann natürlich umgehend Kontakt zu weiteren Schumann-Städten, zum Beispiel zum Schumann-Haus in Zwickau, gesucht, um zu überprüfen, ist es denn nun wirklich eine unbekannte Porträtfotografie? Und im Laufe der Zeit hat sich das dann als solche hinaus gebildet. Und so haben wir die natürlich auch voller Freude ankündigen können als eine gänzlich unbekannte Fotografie Clara Schumanns und Umso interessanter ist es vor dem Hintergrund, dass sie auch noch just in Düsseldorf aufgenommen wurde. Clara Schumann lebte ja 1863 in Baden-Baden, aber auf einem Besuch in Düsseldorf im Winter 1863-64 hat sie im Atelier der Brüder Overbeck auf der Schadowstraße Nummer 12 sich dann hat ablichten lassen. Und das wäre dann sozusagen Trouvalie Nummer 2, die zu bilanzieren ist. Und auch grundsätzlich Archivarinnen und Archivare sind so gestrickt, dass sie das eigentlich schwer akzeptieren wollen, dass es denn jetzt wirklich alle Quellen sind. So grundsätzlich werden wir das selbstverständlich im Auge behalten. Und womöglich hört uns ja auch jemand zu, der irgendwo auf dem berühmten Dachboden noch Leupoldianer sozusagen beherbergt. Vielleicht lässt sich darüber hinaus sogar noch ein ganz neuer Forschungsaspekt etablieren. Die Schülerinnen von Clara Schumann, wir haben unlängst Materialien von Agnes Schönerstedt erhalten, die auch 1853 in Düsseldorf Unterricht erhielt. Aber das ist vielleicht dann ein Gesprächsfaden für den nächsten Podcast.
Und wer jetzt neugierig geworden ist und über den Podcast hinaus weiter auf Entdeckungsreise gehen möchte, sei noch einmal hingewiesen auf die Schatzkammer im Schumannhaus Düsseldorf auf der Bilkerstraße. Da ist eben jene Porträtfotografie von Clara Schumann, das wunderbare Album und aus einem anderen Zusammenhang drei unbekannte Briefe von Clara Schumann zu sehen und natürlich die Neueinspielung nochmal in Auszügen zu hören. Und von dieser Schatzkammer, so viel darf ich glaube ich sagen, kann man sich wirklich vereinnahmen lassen. Es ist sehr spärlich beleuchtet. Es ist unglaublich schöne Musik eingespielt. Es ist fast ein Klang, den man mit dem ganzen Körper spüren kann. Und ich glaube, am historischen Ort zu sein, mit den historischen Originalen, das strömt archivisch wie musikalisch sicherlich auch noch eine gewisse Aura aus. Und daher möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen, lieber Herr Koch, und bei Ihnen, lieber Herr Wilms, für diesen wunderbaren Podcast bedanken.
Danke Ihnen.
Vielen Dank.